Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hi, ich bin Nina Bust-Bartels und ich habe heute keine klassische Hörsaalfolge für euch. Zweimal im Jahr findet nämlich die Veranstaltungsreihe Wissen Unplugged statt. Die kennt ihr vielleicht schon aus unserem Hörsaalfeed. Bei Wissen Unplugged kommen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch und diskutieren gesellschaftlich relevante Themen. Das Ganze ist eine Reihe von der Zeitstiftung Bucerius, der Leibniz-Gemeinschaft, Zeitcampus und Deutschlandfunk Nova. Und dieses Mal geht es um Erinnerungskultur. Jetzt am 8. Mai jährt sich ja zum 80. Mal die Befreiung Europas von der Nazi-Diktatur. Und die Erinnerung an dieses Kapitel deutscher Geschichte bleibt eine wichtige Aufgabe für die Demokratie. Aber funktioniert die Gedenkarbeit, so wie sie aktuell stattfindet, noch? Oder muss sie auch neu gedacht werden? Darüber diskutieren die Gäste bei Wissen Unplugged. Die gewohnten Hörsäle bekommt ihr hier wieder am Donnerstag und Freitag. Und auch da geht es anlässlich des 8. Mai darum, wie sich unser Erinnern an die NS-Herrschaft im Laufe der Zeit verändert hat und was das für uns heute bedeutet. Wissen Unplugged hat am 29. April in der Hörsaalruine in Berlin stattgefunden. Davon hört ihr jetzt den Mitschnitt. Moderiert wurde das Ganze von Rahel Klein, die kennt ihr als Moderatorin von Deutschlandfunk Nova, und Amna Franzke, sie ist Formatentwicklerin bei Zeit Online. Viel Spaß beim Anhören.
Hallo, schön, dass ihr alle bei diesem unfassbar schönen Wetter gekommen seid. Herzlich willkommen zu Wissen Unplugged. Hier in der Hörsaalruine. Wir stellen uns mal kurz vor, das da vorne, das ist Rahel Klein. Sie macht Podcasts und Radio, sie ist Journalistin und Moderatorin, entwickelt neue Formate, unter anderem für Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich, also es sagt viel über euch aus, dass ihr bei dem Wetter euch hineinbegebt hierhin. Also ich freue mich sehr, dass ihr so viele seid. Amna Franzke ist meine Co-Moderatorin heute. Amna ist Formatentwicklerin bei Zeit Online, hat vorher die jungen Angebote von Zeit Online geleitet und ja, ist auch Journalistin, moderiert viel und ich freue mich, dass wir das wieder zusammen machen dürfen.
Ich freue mich auch. Das ist unsere vierte Ausgabe von Wissen Unplugged. Wissen Unplugged ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir uns den großen Fragen der Zeit widmen, mit Stimmen aus Politik, Wissenschaft und Kultur. Das Ganze ist eine Veranstaltungsreihe von der Zeitstiftung Bucerius, der Leibniz-Gemeinschaft in Kooperation mit Zeitcampus und Deutschlandfunk Nova. Die Zeitstiftung Bucerius schaut dorthin, wo Spannungen und Umbrüche sind in Wissenschaft, Kultur, Bildung und Politik. Und die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 eigenständige Forschungseinrichtungen. Die Leibniz-Institute widmen sich auch gesellschaftlich, ökonomischen, ökologisch relevanten Fragen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen Partnern diese schöne Reihe jetzt schon zum vierten Mal veranstalten können und danken allen, die das möglich machen. Wir widmen uns heute mit unseren drei Gästen der Frage, wie wir mit Erinnerungskultur Demokratie stärken können. Und unsere drei Gäste wollen wir euch einmal vorstellen. Und damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir uns für jede und jeden von euch so eine kleine Frage zu Beginn überlegt. Susi, wie viele Anläufe brauchst du für ein TikTok an einem guten Tag?
Oh, ich will es eigentlich nicht spillen. ich würde sagen, schon so 5.
Und an einem schlechten?
8. Also es geht, aber also mittlerweile, ja, es ist okay, aber es ist ja schon auch ein Prozess, ne? Also beim Skriptschreiben bin ich ja dann schon irgendwann so drin, dass das dann doch beim Aufnehmen einigermaßen schnell geht.
Ja. Susanne Siegert, aka Keine Erinnerungskultur, ist Content Creatorin und klärt seit 2020 auf TikTok und Instagram über die Verbrechen der Nationalsozialisten auf. Mittlerweile folgen ihr mehr als 300.000 Menschen und 2024 gewann sie für ihre Arbeit den Grimme Online Award. Herzlich willkommen, schön, dass du da
Danke,
bist.
Danke, ich freue mich auch.
Ja, da kann man ruhig
applaudieren. Genau.
Zu meiner Rechten sitzt Matthias Ihrlinger. Matthias, meine Frage an dich. Diese Charaktereigenschaft hilft mir in meiner Arbeit am meisten.
Lockerheit, ja.
Lockerheit? Ja. In welchem Moment brauchst du Lockerheit?
Naja, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen in dem Museum anstrengende Themen bespricht, dann hilft es, das locker anzugehen.
Matthias Ehrlinger, du bist promovierter Historiker. Du arbeitest als Bildungsreferent an der Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden und du versuchst, Jugendliche für Demokratie zu begeistern. Er engagiert sich aber auch gegen Rechtsextremismus und bist natürlich in der Erinnerungsarbeit ganz aktiv. Herzlich willkommen, schön, dass du hergekommen bist.
Derwisch, meine Frage an dich ist, wo bewahrst du dein Bundesverdienstkreuz auf? Wo ist das?
Das darf man, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich habe den letztens gesucht und nicht gefunden.
Was?
Ich sollte zu einer Veranstaltung, wo es sich eigentlich gehört, das zu tragen. Ich habe es nicht gefunden. Aber ich weiß, dass das nicht verloren gegangen ist. Also bitte nicht im Schloss Bellevue jetzt petzen. Sonst ist das in so einer schönen Box und in einem Fach im Schrank. Aber ich bin auch umgezogen vor kurzem, also das liegt eher daran.
Derwisch Hezat setzt sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus und für den jüdisch-muslimischen Dialog ein. Er ist unter anderem Vorstandsvorsitzender der KIGA, das ist die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, macht darüber hinaus ganz viele andere Sachen auch und hat ein Buch geschrieben, letztes Jahr ist das rausgekommen, zwischen Hass und Haltung, was wir als Migrationsgesellschaft lernen müssen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir fragen uns ja heute, erinnern wir uns richtig, wie wir Demokratie durch Erinnerungskultur stärken? Und vielleicht, bevor wir so in die Analyse gehen, und ihr habt alle auch eine These mitgebracht zu dem Thema, vielleicht mal einmal vorangesetzt diese Frage, warum ist Erinnern überhaupt wichtig? Also das ist oft so selbstverständlich, aber warum müssen wir uns erinnern? Was würdest du sagen, Matthias?
Ui, gute Frage. Nee, aber Erinnerung, ich meine, das ist immer so, auch hört sich vielleicht für viele, versteht man meinen Dialekt oder brauchen wir einen Untertitel? Ja, ich versuche auf Hochdeutsch so gut wie möglich.
Ich glaube, es geht.
Ja, ist gut. Okay. Im Podcast ist Untertitel auch schwierig, aber ich gebe mir Mühe. Erinnerungskultur, das hört sich immer so staatstragend, so negativ auch manchmal an, so. Viele schreckt es ab und mir ist eigentlich wichtig, dass Erinnerung eigentlich positiv ist, also mit dem positiven Gefühl. Es ist einfach interessant und spannend und ich meine, man kann eigentlich nirgends besser lernen, wie wertvoll auch die schlechteste Demokratie ist, wenn wir anschauen, was Diktaturen in diesem Land gebracht haben.
Ergänzung?
Also wenn wir jetzt über Erinnern gerade an die NS-Zeit sprechen, glaube ich, ist es allein deswegen einfach notwendig, weil unser Land so ist, wie es ist, wegen dieser Zeit. Die Beziehungen, die ich habe zu meinen Familienmitgliedern, die jetzt hier auf der Täterinnenseite waren, dort, wo ich wohne, sind überall Tatorte in der Gegend. Deswegen, ich glaube, wenn man einmal sich damit beschäftigt, merkt man, wo überall Einflüsse von dieser Zeit auf unsere Gegenwart jetzt sind. Und allein deswegen ist es einfach notwendig und auch sehr interessant, muss man sagen, darüber zu sprechen.
Ergänzend würde ich sagen, wir müssen natürlich auch erinnern für die Menschen, die ermordet wurden. Also sie verdienen es, dass wir uns derer erinnern. Und das gehört auch dann ein Stück weit zum Menschsein dazu. Aber allgemeiner gesprochen ist Erinnern auch sich vergewissern. Also es gibt Gewissheit, wer man ist und wofür man stehen sollte und was es dann im Alltag bedeutet. Und zwar Zivilcourage zeigen, wenn Menschen Anfeindungen erfahren, erleiden, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität oder aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur, Religion. Und all das nimmt dramatisch und drastisch zu in Deutschland.
Susi, dein Account heißt Keine Erinnerungskultur. Was ist dein Problem mit diesem Begriff Erinnerungskultur?
Gar kein Problem und ich auch manchmal denke ich auch drüber nach, war das so eine gute Idee, den so zu nennen. Also ich lehne den Begriff nicht ab, weder Erinnern noch Erinnerungskultur, aber ich habe das mal in einem Podcast gehört und fand das sehr, sehr spannend, dass es ja eigentlich nicht sinnvoll ist, über Erinnern zu sprechen, wenn wir über unsere Auseinandersetzung mit der NS-Zeit sprechen, weil man sich erstmal nur an was erinnern kann, was man persönlich miterlebt hat. Gibt dazu auch andere Konzepte, aber ich fand es irgendwie trotzdem spannend, den Begriff sich mal so zu nähern und auch andere Begriffe zu verwenden, um so eine Zäsur zu markieren, die es einfach ja nun mal sein wird, wenn es keine Überlebenden mehr gibt, keine Zeitzeuginnen mehr gibt. Und dann ist es vielleicht eben nicht mehr ihre Erinnerungskultur, sondern es ist unsere Aufgabe und ich finde auch unsere Arbeit. Und deswegen ist mein bevorzugter Begriff dafür Gedenkarbeit.
Wir haben euch gebeten, jeder von euch eine These mitzubringen. Und das wird so ein bisschen diesen Abend heute und unser Gespräch strukturieren. Und wir fangen mit dir an, Susi. Und vielleicht, um so ein Gefühl auch für deine These zu bekommen, zeigen wir gleich mal ein Video von dir.
Den Fries vorzuschütten, ja, geht nicht klar. Nein, finde ich asozial.
Ja, asozial, ja, geht gar nicht.
Asozial, verpisst
euch. Die aktuelle Staffel Kampf der Reality Stars gibt mir gerade alles. Ich habe vor Lachen geweint, ich hatte Tränen der Rührung in den Augen. Aber bei dieser Szene hat mein rechtes Auge ordentlich gezuckt, weil so oft das Wort asozial fällt.
Asozial.
Und ich dabei an ihn denken muss, der als Alkoholiker und asoziales Element von den Nazis verfolgt wurde. Oder an sie, die als Asoziale in das Lagerbordell des KZ Neuengamme verschleppt wurde. Oder an diesen Jungen, der in Auschwitz als ASO, also Asozialer, registriert wurde. Asoziale Elemente, das konnten Obdachlose sein, Bettler oder Bettlerinnen, Alkoholkranke, sogenannte Arbeitsscheue, aber auch Sinti und Roma wurden als asozial verfolgt. Es war im Grunde ein sehr unkonkreter Sammelbegriff für die mehrere 10.000 Menschen, die nicht in das Weltbild der Nazis passten und deshalb in KZ verschleppt wurden. Wir wissen heute, dass die Todesrate unter diesen Häftlingen, die mit einem schwarzen Stoffdreieck gekennzeichnet wurden, sehr hoch war. Und trotzdem wurden nach dem Krieg als asozial Verfolgte nicht als Opfer des Naziregimes anerkannt. Sie erhielten keine Entschädigungen. Erst letzte Woche, also im Mai 2024, gab es in Österreich ein Urteil, das sie zumindest symbolisch als Opfer anerkennt. In Deutschland gab es so ein Urteil 2020 im Bundestag auch, das bis heute nicht umgesetzt wurde. Und könnten dann nicht zumindest wir asozial als Beleidigung aus unserem Wortschatz streichen?
Ja, die Nazis haben ja aber auch Danke gesagt, darf man das jetzt auch nicht mehr sagen?
Ja, die Nazis haben aber Danke nicht umgedeutet und deswegen mehrere 10.000 Menschen verfolgt und ermordet. Darf man dann auch nicht mehr Jude sagen? Doch, weil da gibt es eben den Unterschied. Jude, Jüdin ist eine Selbstbezeichnung. Also jüdische Menschen bezeichnen sich eben selber so. Aber keine Person, die sich jemals als asozial bezeichnet. Das ist eine erniedrigende Fremdbezeichnung, die die Nazis nutzen, um Menschen zu kategorisieren und ermorden.
Den Fries.
Susi, deine These oder deine Haltung ist ja, Seriosität braucht nicht immer Schwere. Und also man fängt an zu schmunzeln, wenn man auch das Video sieht und so. Du vermischt Reality-TV, Popkultur mit eben einem, ja, total schweren Thema. Warum ist dir das wichtig und wie schaffst du diesen, das ist ja schon ein krasser Spagat, ne?
Ich glaube, wenn man über das Thema lernt, das ist ganz oft in einem Schulkontext und das ist schon auch ein Umfeld, wo man sich unsicher fühlt. Also wenn man an so Gedenkstättenbesuche denkt, glaube ich, hat man schon oft so das Gefühl, oh Gott, ich muss mich richtig verhalten, wenn ich zum Beispiel in ein ehemaliges Krematorium gehe. Ne? Wie gucke ich da? Darf ich irgendwie, welche Emotionen zeige ich? Ich habe eine Frage, stelle ich die auch? Oder ist es vielleicht eine dumme Frage? Und ich glaube, das ist der große Vorteil eben von Social Media auch, dass man diese Unsicherheit da nicht hat, weil man halt nur mit seinem Handy alleine zu Hause sitzt und das ist ein sehr intimer Rahmen. Und ich glaube, dass man aber trotzdem es dabei auch schaffen muss, irgendwie so an Punkte in der Lebenswelt von jungen Menschen anzuknüpfen. Und das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel Reality-TV, weil man dann merkt, okay, es ist zwar schon ein bisschen her und für junge Menschen fühlt sich das vielleicht wirklich an wie altertümliche Geschichte, aber es hat halt eben diese Spuren, die ich gerade schon angesprochen habe, ne, auf unsere Städte, auf unser Land, unser Grundgesetz, die Beziehungen, die wir zu unseren Familienmitgliedern haben, aber auch auf unsere Sprache einfach immer noch Auswirkungen. Und ich glaube, die zu zeigen, ist ein guter Anknüpfungspunkt, um zu zeigen, ja, es hat schon noch was mit meiner Gegenwart zu tun. Und man sieht das auch auf RTL 2.
Musst du danach gezielt suchen oder guckst du RTL 2?
Ja. Das war ganz lange Recherche, die ich da gemacht habe. Nee, genau, also es begegnet mir tatsächlich ganz, ganz oft. Und ich hatte gerade auf Toilette schon ein Gespräch mit jemandem darüber. Die Person meinte nämlich auch, dass sie das Video immer an Freundinnen schickt, wenn jetzt das Wort asozial irgendwie fällt. Weil man erst dann mal merkt, wie krass das so Teil ist von unserem Sprachschatz. Und dazu gehören noch ganz viele andere Worte, manche bekannter, manche weniger bekannt. Und ich glaube, ohne dass man immer gleich von der Sprachpolizei sprechen muss, wie das ja auch viele Leute in meinen Kommentaren machen, ist es einfach wichtig, das aufzuzeigen und dann kann man selber entscheiden, will man das Wort verwenden oder nicht. Ich will es nicht.
Es ist auf jeden Fall charmanter, einfach ein Video von dir dann zu schicken und auf Sprache aufmerksam zu machen.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und warum machst du diese Arbeit auf TikTok und Instagram?
Ich habe 2020, ziemlich genau vor 5 Jahren, angefangen, zu einem ehemaligen KZ in meiner Heimat zu recherchieren. Ich komme eigentlich aus der Grenze zu Österreich, eher so aus Bayern.
Noch eine Bayerin
hier. Ja, genau. Ich könnte jetzt auch, aber dann gleich wird uns keiner mehr verstehen. Und das ist eine Außenlage von Dachau gewesen, auch ein sehr, sehr großes, aber hat so in meiner schulischen Ausbildung auch nie eine Rolle gespielt und auch so vor Ort. Also meine Eltern wussten das auch zwar, aber waren auch noch nie dort vor Ort. Da war ich zum ersten Mal mit denen im März 2020 dort und der Ort ist einfach sehr erklärungsbedürftig. Ne? Es ist keine Gedenkstätte, wie man es jetzt kennt, von großen Stammlagern. Und deswegen habe ich angefangen, mir diesen Ort so ein bisschen zu erklären durch Recherche. Habe dann angefangen, erstmal ganz klassisch Wikipedia, Google-Suche und dann ganz schnell auch Online-Archive für mich entdeckt und erschlossen und gemerkt, krass, was eigentlich alles frei zugänglich, kostenlos für uns alle da einfach einem gegeben wird, wenn man ein bisschen weiß, wo man suchen muss und wie man das einzuordnen hat. Und ich wollte das dann ganz gerne teilen und habe so ein bisschen Social-Media-Background durch ein Journalismusstudium und bin einfach generell auch sau viel auf Instagram und dachte dann, okay, warum das mal nicht teilen, und habe dann angefangen. Aber ich muss auch sagen, ich habe das bestimmt 2 Jahre gemacht und es hat erstmal niemand interessiert. Also das war dort, meine Mutter hat das geliked, meine Freundinnen, aber darüber hinaus.
Die Mütter, ne?
Ja, immer noch großer Fan. genau, es hat dann erst so ein bisschen in Fahrt aufgenommen, als ich angefangen habe, auch Videos zu machen, ne, auch mal selber in die Kamera zu sprechen. Ich glaube, es entspricht einfach dem, wie man jetzt gerne Social Media konsumiert. Und dann im September 2022 auch der Versuch, mal auf TikTok was zu posten, als Experiment, mal gucken, was passiert. Und ich war dann selber überrascht, wie gut das angenommen wurde und wie auch junge Menschen darauf reagiert haben, dass sie es A natürlich geguckt haben, aber auch Fragen gestellt haben und ihre eigenen Erfahrungen geteilt haben aus dem Schulunterricht, aus der eigenen Umgebung, aus der eigenen Familie. Und ja, so hat das angefangen. Und mittlerweile, genau, mache ich das eben als keine Erinnerungskultur, aber dieses Lager, ehemalige Lager meiner Heimat, ist natürlich immer noch der Startpunkt, zu dem ich auch immer noch hier und wieder recherchiere.
Ihr könnt übrigens Fragen stellen über den QR-Code. Ihr könnt auch Fragen ranken. Wenn schon Fragen da sind, die ihr auch gut findet, könnt ihr da einen Punkt geben. Dann erscheinen die bei uns ein bisschen weiter oben. Und wir machen gleich auf jeden Fall immer die Möglichkeit, dann wählen wir Fragen aus und stellen die auch. Wenn du sagst, da kamen ganz viel Rückmeldungen, Kommentare, ne? Also ich kann mir vorstellen, bei dem Thema, das ist ja nicht nur positiv, verständnisvoll, Demokratie, bejahend, was du da an Kommentaren und Nachrichten wahrscheinlich bekommst. Wie ist da so, wie hält sich das irgendwie die Waage oder ist es viel mehr gut, viel mehr schlecht? Was machst du für Erfahrungen?
Ich würde sagen, eher die Waage. Es fühlt sich immer so an, als wäre es eben mehr negativ und mehr Hass und Hetze. Ich glaube, das ist einfach in der Natur der Sache. Und auch das hat sich bei mir sehr verändert. Ne? Am Anfang dachte ich, ich muss da bei jedem Kommentar reingehen und Konter geben und irgendwie da dann Fragen, die keine Fragen waren, beantworten, wo ich mittlerweile einfach sage, löschen, blockieren, weiter. Einfach um die Energie, die man da reinsteckt, auch in einen wirklich sinnvollen Austausch zu stecken. Aber ja, ich muss sagen, es ist schon auch einfach schön zu sehen, dass man, und das schönste Kompliment ist auch zu sehen, wenn Leute aktiv werden und selber sagen, sie fangen an zu recherchieren, sie haben irgendwie vielleicht auch Fragen gestellt in der Familie oder mal auch nur in so ein Online-Archiv irgendwie den Namen ihres Heimatorts eingegeben oder so. Aber klar, hört das dann auch nicht auf bei Kommentaren zu meinem Aussehen, dazu, dass ich gendere, dazu, dass ich das Thema generell behandle, dass ich nicht über kommunistische Kriegsverbrechen oder über einen Ostkonflikt spreche, dass, und natürlich auch dann bis zu Holocaustleugnung und Verharmlosung.
Löschst du viel selber?
Ja. Und deswegen, es ist, muss man glaube ich immer dazu sagen, weil Leute dann meine Kommentare sehen und sagen, ist doch gar nicht so schlimm, aber ja, ich lösche das natürlich, um dem keine Plattform zu geben, weil das dann da steht und damit natürlich auch eine Form ist, das irgendwie zu replizieren. Mhm.
Das, was du machst, also so eine ganz bestimmte Art von Ansprache auch auf Social Media für ein junges Publikum, das ist ja total neu in dieser ganzen Erinnerungsarbeit, weil einfach diese neuen Medien neu sind. Derwisch, mich würde auch interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, in so neue kreative Wege eigentlich zu gehen, in so Vermittlungsarbeit, Gedenkarbeit.
Wir als Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus versuchen schon seit vielen Jahren immer wieder durch innovative Ansätze Jugendliche zu erreichen, aber auch Erwachsene, sprich Lehrer und Lehrer zu erreichen, für dieses Thema einen multiperspektivischen Blick zu bekommen und nicht nur das Thema zu bearbeiten, wenn es im Rahmenlehrplan kommt, und da rutscht es übrigens sehr oft, ich war früher auch mal Lehrer, oft so vom Tisch, weil so ein Schuljahr rast dann auch an einem fast vorbei und die Fächer Geschichte, Politik und Erdkunde werden etwas eher benachteiligt behandelt und haben eh ein Stundenvolumen von im Schnitt 1 bis 2 Stunden in der Woche und sind nicht ausreichend. Und wir wollen mal durch Spiele, wir haben aktuell zwei Spiele entwickelt, ein klassisches Brettspiel, Rätselräume heißt das, wo sogar die ganze Klasse zusammen spielen kann. Und wenn man das gut vorbereitet, schafft man das tatsächlich auch mit Vorbereitung, mit dem Durchspielen, der Nachbereitung und das Ganze auch nochmal evaluieren, reflektieren, eigentlich sogar an einem Schultag sehr gut durch. Wir haben aber auch ein app-basiertes digitales Spiel entwickelt, The Ilios Experiment. Das können Schülerinnen und Schüler, aber auch erwachsene Lehrerinnen und Lehrer in der Pause auf dem Weg zur Schule oder auch mal irgendwo, das klingt auch jetzt vielleicht doof, aber wenn man auf Klo sitzt, spielen. Als Susi gesprochen hat und gesagt hat, wie verhält man sich im Krematorium oder wie geht man überhaupt auch mit dem um, was du da produzierst? Manche Lehrer und Lehrer sind zum Beispiel da sehr konservativ und meiden dann so etwas, weil ihr dann die Expertise vielleicht abgesprochen werden kann, weil man mit dem Format und mit dem Bekannten nicht vertraut ist. Und da hat man dann einen Reflex, das eher dann zur Seite zu schieben oder abzulehnen. Wir ermutigen, solche Formate zuzulassen. Oder wir würden zum Beispiel, haben wir eine Methode, darf man das? Und dort wird diese Frage gestellt, zum Beispiel, darf ein Modeunternehmen etwas produzieren? Da gibt es Fotos, was aussieht, wie was Häftlinge, KZ-Häftlinge getragen haben. Oder darf man vor dem Auschwitz-Eingangstor lächelnd ein Selfie machen? Dann könnte man sagen, nö, darf man nicht, das gehört sich nicht, das ist pietätlos oder was auch immer. Aber das ist ja nur eine Meinung, das ist ein Gefühl. Wir machen aber politische Bildung. Wir fragen also nicht nur, darf man das, so heißt die Methode, sondern sagen in Kleingruppen, findet drei Gründe für und drei Gründe dagegen.
Ihr wollt Debatten anstoßen.
Richtig.
Und
dann diskutiert man. Selbst wenn man eine Neigung hat, indem man sagt, das findet man nicht gut, muss man sich aber auch mit der Gegenpositionierung auseinandersetzen. In der Kleingruppe hört man dann auch nochmal andere Perspektiven. So entstehen Urteilsbildungsprozesse. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch die Frage stellen, darf Susi das, was sie tut? Ich meine, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird man sagen, ja klar darf sie das und das ist auch wichtig. Andere beackern diese sozialen Medien und da gibt es eher negative Vibes und hier gibt es jemanden, die ganz vernünftige Sachen damit macht. Und also das sind so unsere Ansätze, damit man ein Grundgefühl hat, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und zwar, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, möglichst viel differenzieren, das Ganze reflektieren und dann auch eine Haltung bekommen.
Matthias, wie ist das bei euch? Habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit so neueren kreativen Wegen oder Experimente gewagt? Muss ja gar nicht nur sozusagen mit neuen Medien zu tun haben.
Nö, also natürlich, das versucht man natürlich immer, dass man up to date bleibt, sich auch so ein bisschen neuen Wegen stellt. Aber mir fällt das eigentlich auf, was Susi auch erzählt hat mit jetzt den sozialen Medien. Ich war vor 5 Jahren auf einer Tagung von verschiedenen Gedenkstätten, Museen, MuseumsmitarbeiterInnen. Da ging es um soziale Medien und da war das ja so ein bisschen noch, ja, alles so ein bisschen so ein Fremdkörper. Also da hat man sich eigentlich gegenseitig abschreckende Instagram-Reels vorgespielt oder Posts auf Facebook vorgelesen. TikTok war damals noch nicht so groß. Und dann saßen alle im Raum und haben gesagt, das ist ja ganz, ganz schlimm. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Also das machen wir nicht. Und ich habe mir dann einfach mal angeschaut, was findet man zum Beispiel unter den Hashtags Obersalzberg. Da findet man jede Menge, aber natürlich ganz viel Nazi-Kram. Hitlerbilder, verherrlichende Posts, Menschen, die am Obersalzberg posieren in eindeutigen Handgesten. Also das heißt, das Thema Obersalzberg war schon längst auf diesen Plattformen und wurde aber bespielt von ganz anderen. Und das war für uns zum Beispiel auch ein Grund, da drauf zu gehen, fast zeitgleich wie Susi. Wir waren jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber wir sind noch ausbaufähig. Und genauso macht man es natürlich auch, dass man sagt, wir sind ein Museum, das lebt natürlich ein Stück weit auch vom Besuch vor Ort, so ein bisschen der authentische Ort. Also das heißt, wir arbeiten sehr viel mit den Menschen, die zu uns kommen, aber gleichzeitig auch immer wieder rauszugehen, Outreach-Formate und dergleichen, auch wirklich, um an die Menschen auch so ein bisschen ranzukommen.
Wir haben Fragen bekommen. Susi, du hast ein sehr erfolgreiches Video auf deinem TikTok-Kanal, wo du selber auch deine Familiengeschichte dazu geforscht hast, zu deinen Großeltern, wahrscheinlich deinen Urgroßeltern. Und hier ist eine Frage, wo kann man zur eigenen Nazi, also in Klammern, oder auch Familiengeschichte forschen? Also welche Archive kann man online durchsuchen? Wie heißen die? Hast du da 2, 3 Tipps, die man anschreiben kann?
Bundesarchiv-Anfrage stellen. Das ist eben nicht so einfach möglich, wie jetzt so zu Täterorten oder auch zu Verfolgten zu recherchieren. Also es ist nicht jetzt so Self-Service. Man muss eine Anfrage stellen, die kostet aber erstmal nichts. Also ja, Bundesarchiv, dann Landesarchive sind auch immer irgendwie ein guter Tipp.
Per E-Mail oder geht das nur per Post?
Alles auch per E-Mail mittlerweile. Das also einfach mal Bundesarchiv Anfrage googeln, die haben die Seite tatsächlich wirklich ganz gut überarbeitet, finde ich. Das sind dann echt so die Schritte alle gut aufgelistet. Und die haben also von Wehrmacht über NSDAP, SS, also einige Institutionen. Man muss ein bisschen warten, ein bisschen Geduld mitbringen, ein paar Monate. Aber an sich ist das, finde ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, um vielleicht auch Gespräche anzustoßen oder weiter zu recherchieren, davon ausgehend.
Also Bundesarchiv und dann die jeweiligen Landesarchive.
Auch Rotes Kreuz hat auch so einen Suchdienst. Aber ich würde immer beim Bundesarchiv anfangen. Ist ein guter Ausgangspunkt.
Sarah möchte wissen, hat eine Frage zur Reichweite von deinen Inhalten und sie fragt, werden aufklärende Inhalte genauso häufig ausgespielt auf TikTok oder Instagram wie rechte Inhalte? Also spürst du da ein Ungleichgewicht?
Also es ist ja immer so die Diskussion, okay, rechte Inhalte werden bevorzugt von Algorithmen und bestimmt hat das auch seinen Punkt, aber ich finde trotzdem, dass man sich da immer sehr, sehr leicht macht, ne, weil am Ende haben wir alle erstmal dieselben Voraussetzungen, da ein Video zu posten, ob ich jetzt einen Bildungsinhalt mache oder ein Katzenvideo bin, also das ist, finde ich, schon ein bisschen gleich zu bewerten und es gibt ein paar Handwerkskniffe, die man irgendwie erfüllen muss, dass man eine gute Hook hat, dass das Video irgendwie dynamisch geschnitten ist.
Was ist eine Hook?
Also der Einstieg von dem Video eben, ne, eben das, was man hier gesehen hat mit dem Trash-TV. Das ist, glaube ich, auch erstmal, wo man sagt, okay, was ist das? Ich gucke mir das erstmal an, weil ich die Sendung kenne oder irritiert bin, was mit diesem Ausschnitt passieren wird. Also da geht bei mir auch immer ganz viel Zeit drauf, mir diesen Einstieg zu überlegen, zu skripten, dann wie man halt dieses Video schneidet und Untertitel setzt und so weiter. Das heißt, es gibt schon, finde ich, so ein bisschen handwerkliche Kniffe, die man einsetzen kann. Aber klar, es ist einfacher zu sagen, die Ausländer nehmen uns die Wohnungen weg, als das dann wirklich fachlich, faktisch relevant aufzuklären. Deswegen, das ist schwieriger wahrscheinlich, aber ich glaube trotzdem, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt und wie die Sprache ist von diesen Plattformen, ne, was ist nun mal eine eigene und andere Sprache, dann kann man damit mit jedem Inhalt viral gehen, wenn man das denn unbedingt möchte.
Hier ist noch die Frage dazu, wie sich so ein Kanal finanziert oder wie du dich quasi finanzierst.
Ja, gar nicht. Es ist kein sehr werberelevantes Umfeld für Unternehmen, wie man sich vorstellen kann. Also ich mache das neben meinem Vollzeitjob in einer Agentur. Ja, also es ist dann auch wieder ganz gut, ne, weil ich dadurch natürlich sehr, sehr unabhängig bin. Also ich muss zu keinem Gedenktag, zu keiner Person gar nichts machen. Ich kann aber alles machen, kann eben auch sowas mal machen, was vielleicht auch nicht von jeder Institution irgendwie gerne gesehen wäre. Deswegen, es hat seinen Für und Wider. Ich merke, ich könnte sehr viel mehr Zeit reinstecken, wenn das irgendwie mein Fulltime-Ding wäre. Aber so ist es irgendwie, kann ich so schalten und walten dort, wie ich möchte und das hat auch seinen Vorteil. Und dadurch kommen dann so Möglichkeiten dazu, wie jetzt hier zu sprechen oder ich bringe auch ein Buch raus im Herbst. Also einfach dann solche Projekte, die dann doch irgendwie dazu führen, dass da dadurch zumindest eine Art von Finanzierung irgendwie in Gang gesetzt wird.
Kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie du eigentlich in den Kommentaren mit, hier hat jemand gefragt, LeugnerInnen umgehst, aber das kann man ja sozusagen nochmal größer fassen. Also wie gehst du ganz konkret damit um, wenn Leute den Holocaust leugnen in deinen Kommentaren?
Ja, also das hat sich auch sehr verändert. Wie gesagt, am Anfang sehr viel in Diskurs gegangen, irgendwann gemerkt, das ist nicht der richtige Weg. Also das schadet mir, meinen Kapazitäten, auf die ich, wie gesagt, es ist nicht mein Fulltime-Ding, irgendwie auch achten muss. Und die Personen wollen ja auch meistens gar keinen Austausch. Ich habe das schon, ich finde, man spürt dann sehr schnell, okay, ist es eine Person, die wirklich einfach eine Frage oder eine Unsicherheit hat, dann auch gerne nutzen, um das irgendwie aufzuklären. Ich erinnere mich an eine Person, die irgendwie diesen Verschwörungsmythos verbreitet hat in meinen Kommentaren, dass ja die Türen von den Gaskammern von Auschwitz so aus Holz wären und deswegen, die sind so undicht und so instabil, das kann gar nicht sein, dass da drin vergast wurde, so wie die Türen aussehen. Und das war ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist was, da kann man mit Aufklärung vielleicht doch wirklich noch was zum Umdenken bewegen. Aber wenn das jemand ist, der einfach nur sagt, der Holocaust ist ein Mythos, dann habe ich das am Anfang angezeigt bei der Polizei. Viel gemeldet bei TikTok und es hat einfach nichts gebracht und es hat sehr viel Zeit gekostet. 6 Monate später kommt dann ein Brief, auf dem steht, sorry, wir konnten niemanden ermitteln, ciao. Und dann bin ich jetzt dazu übergegangen, zu löschen, zu blockieren und einfach zu sagen, ich gebe dem keine Plattform und diese Menschen sehen bitte auch kein weiteres Video von mir, weil ja, wie gesagt, man merkt dann schnell, wo ist Diskurs auch einfach vergebens und wo sollte man wirklich reingehen, um Leute aufklären.
Also ein bisschen choose your fights, right?
auch. Ja, und ich weiß, es ist nicht sehr vorbildhaft, ne, zu sagen, ja, löschen und blockieren, dann ist es irgendwie weg, weil damit ändert man erstmal nichts. Aber ich finde schon, auch als Privatperson, und würde auch sagen, dass es nicht alleine meine Aufgabe ist irgendwie. Das ist die Aufgabe, die geht, also meine Account ersetzt ja weder Gedenkstätten, Gedenkorte, noch irgendwie Schulunterricht oder Initiativen oder so. Das kann nicht allein meine Aufgabe sein. Und da kann ich dann auch entscheiden, bis wohin möchte ich gehen und wo nicht weiter.
Kannst du so ungefähr sagen oder einschätzen für uns, wie viel Hate und wie viel konstruktive Kommentare unter den Videos sind?
Ich würde sagen 60-40 konstruktiv. Also es überwiegt schon konstruktiv und Fragen. Und es ist bei Instagram auch noch mal anders als bei TikTok. Ich finde TikTok, und das ist entgegen der Erfahrung von vielen wahrscheinlich, deutlich konstruktiver auf meinem Kanal, weil jünger. Ich muss wirklich sagen, auf Instagram ältere Männer 50 plus sind sehr gemein und sind sehr, stößen sich sehr an meiner Frisur, daran, dass ich gendere, dass ich schnell spreche, dass ich eine Frau bin, die trägt, was sie trägt, die spricht, wie sie spricht. Also das begegnet mir dort sehr, sehr, sehr oft. Also da sieht man diese Altersverteilung sehr deutlich. Und in den Kommentaren auf TikTok ist dagegen sehr viel, hey, meine Schule heißt auch Sophie-Scholl-Schule, kannst du mal was über Sophie-Scholl machen? Ich habe gehört, kannst du mal was über Buxtehude machen? Also das, das ist, meine Erfahrung ist zumindest so, dass TikTok da ein bisschen positiver ist, zumindest auf meinem Kanal, was sehr schön ist.
Interesting, cool. Also ich glaube, wir können festhalten, erinnern funktioniert auch auf TikTok auf jeden Fall, auch auf Instagram, sozialen Medien. Erinnern kann aber auch an natürlich sehr unterschiedlichen Orten stattfinden. Und ich würde mal sagen, bei dir, Matthias, findet Erinnern an einem äußerlich sehr, sehr, sehr idyllischen Ort statt, und zwar in Berchtesgaden auf dem Obersalzberg. Warum dort?
Warum dort? Eigentlich ganz einfach, weil Adolf Hitler dort seinen Wohnsitz hatte und ab 1928 dort gelebt hat, ab 1933 von dort regiert hat. Und das eigentlich so ein bisschen das Paradoxe vielleicht sogar ist. Es ist eine idyllische Berglandschaft. Also Berge kann man mögen oder nicht, aber es ist, wenn man da steht, tolle Aussicht auf die Bergwelt. Und gleichzeitig steht man aber an einem Ort, wo so Dinge wie der sogenannte Euthanasiebefehl, die Ermordung von Menschen mit Beeinträchtigungen, beschlossen wurden und viele, viele weitere Dinge.
Du hast uns auch eine These mitgebracht, und zwar sagst du, das Beispiel Hitler zeigt, mit Imagekampagnen lässt sich der Abbau der Demokratie geschickt legitimieren. Und wenn wir an Imagekampagne in dem Zusammenhang denken, wir haben hier einen Ausschnitt, hast du uns mitgebracht aus einem Buch. Das musst du, glaube ich, erklären, was man da sieht. Da bräuchten wir einmal die übernächste Folie, noch eine weiter bitte.
Ich habe es ja auch
hier. Genau, du hast es auch in absolut 100% analog. Du bist damit heute in der Bahn gefahren und bist aber nicht angesprochen worden.
Glücklicherweise nicht. Nein. Aber ich bin es mittlerweile gewöhnt, mit so Dingen rumzufahren. Also Sie sehen es hier vor mir. Ein rot eingebundenes, dickes Buch mit goldenen Lettern. Adolf Hitler. Hier auf der Seite auch noch mit dem entsprechenden Symbol. Und wenn man das Buch aufschlägt, dann begegnen uns eben Seiten wie diese. Also das ist eigentlich fast durchgehend.
Jetzt mal hochhalten?
Ja, gerne. Nehmen wir doch mal.
Es kommt richtig gut im Podcast.
Ich erkläre es. Genau, hier, du kannst blättern. Also wir haben hier jeweils Bildseiten mit mehreren Fotos, ein bisschen Text. Gibt auch Seiten, da ist nur ein Foto drauf, und Seiten, da sind ist ganz viel Text, Seiten ist ohne Text. Und das Spannende dabei ist, die Bilder sind nicht gedruckt, sondern eingeklebt. Man kann das auch so genau einfach mal mit dem Finger so ein bisschen dahinter fahren. Naja, was mache ich jetzt mit dem Ding? Warum habe ich das mitgebracht? Das zeigt für mich eigentlich ganz gut, wie damals vielleicht sehr, sehr viele Menschen Hitler wahrgenommen haben. Nämlich nicht über die Verbrechen, die wir heute alle kennen, sondern eigentlich so als den netten Onkel Adolf, der hier am Nachbarn die Hand schüttelt, mit Kindern sich Zeit nimmt, Skiläuferinnen, denen er zufällig begegnet, die Hand schüttelt. Also der sympathische Volkskanzler. Und die Wirkmächtigkeit dieser Bilder, die kann man eigentlich nur dick unterstreichen. Also dieses Sammelbilderalbum wurde 2,2 Millionen Mal verkauft.
2,2 Millionen.
In der Zeit 1936 bis 1942. Und es gab Vorgängerprodukte, es gab andere Bildbände, vergleichbare Produkte. Und bei Sammelbilderalbum, da ist man vielleicht schon so ein bisschen hellhörig geworden, warum sammeln? Das Ding musste man sich erstmal leer kaufen. Also man musste es nicht, aber die 2,2 Millionen haben das freiwillig getan. Da war kein einziges Foto drin.
Also wie heute so ein Panini-Heft in ein bisschen teurer.
Genau. Und das Ganze dann, nicht Panini, ist ein gutes Stichwort. Damals war es eine Zigarettenfirma, die das gemacht hat. Man musste Zigaretten einer bestimmten Marke rauchen. Da waren dann Schecks drinnen. Wenn man genug von diesen Coupons, Schecks hatte, konnte man die einschicken und hat dann einzelne Bildpakete bekommen und das Ganze dann natürlich mehrfach wiederholt, um dieses dicke Ding, das wir da gerade gesehen haben, mit 120 Seiten voll zu bekommen. Und das zeigt eben für uns, wie weit hier sozusagen die Propaganda vordrang. Geraucht haben meistens die Eltern, gesammelt aber auch oft die Kinder. Da haben wir ganz viele Zeitzeugenberichte, die sich an genau dieses Ding noch erinnern und sagen, ja, ich habe dann vom Kollegen, vom Vater und so die leeren Zigarettenschachteln bekommen, um an diese Coupons zu kommen. Und wir verstehen aber vielleicht auch besser, wie Propaganda funktioniert. Unser Blick auf diktatorische Regime ist oft so, da gibt es so diese Machtelite und die indoktriniert alle Menschen. Die drückt 80 Millionen oder was weiß ich wie vielen Menschen was ins Hirn. Und hier haben wir so ein Produkt, wo wir merken, das machen die Menschen ja freiwillig. Da ist auch ein Konzern, der macht das auch zu kommerziellen Interessen. Da ist dessen Werbeabteilung involviert. Plus natürlich dann Hitler und Propagandastab, die die Bilder sehr selektiv auswählen und damit dringt eigentlich diese Propaganda ganz freiwillig in die Wohnzimmer, auf Schulhöfe, wo diese Bilder getauscht wurden und dergleichen ein.
Warum Hitler als interessierten Menschen darstellen, der auf dem Obersalzberg durch ein Fernrohr schaut, der sich Bilder anschaut, der mit Skifahrerinnen redet? Warum war das wichtig, den Nazis?
Also wenn wir so ein bisschen in die Schulbücher im Geschichtsunterricht blicken, dann haben wir eigentlich da oft immer das Bild des aggressiven Hitlers. So tritt er in den 1920er Jahren auf, der Parteiführer, immer mit geballter Faust und dergleichen.
Die Reden kennen wir
alle. Die Reden, genau, die haben sie alle im Ohr. Und dieses Aggressive funktioniert, um ein gewisses Milieu anzusprechen. Aber es scheitert eigentlich so gerade so bei den bürgerlich-konservativen Kreisen, denen ist das zu aggressiv, vielleicht teilweise sogar zu pöbelhaft. Und da wechselt Hitler so kurz bevor er an die Macht kommt, 32, 33 sein Image und spielt jetzt den lieben Onkel Adolf vom Obersalzberg, der Kinder liebt, Tier liebt, naturverbunden ist. Und das sind natürlich Charaktereigenschaften, die anschlussfähig sind für ganz, ganz viele Menschen. Und da ist so ein bisschen meine These, dass sich da vielleicht viele ganz bewusst auch blenden ließen. Also währenddessen Demokratie verschwunden ist, Menschen vielleicht aus dem eigenen Umfeld verschwunden sind, es Berufsverbote gab, sah man diese Bilder und hat sich gedacht, naja, also klar gibt es auch was Schlechtes, aber eigentlich ist er ja ganz nett. Das wirkt auch nach 45 noch fort. Die kennen ja vielleicht noch die Aussage, also das kann der Führer nicht gewusst haben. Also von den Verbrechen hätte er nichts gewusst, weil einfach viele Menschen sozusagen diesem Kerl hier das dann immer noch gar nicht zugetraut haben, was der eigentlich alles beschlossen hat.
Kannst du da nochmal drauf eingehen? Also du meinst, dass man diese Wirkmacht gar nicht unterschätzen kann. Du als Historiker, wie kann man das jetzt 80 Jahre später noch nachvollziehen, wie wirkmächtig dieses Album tatsächlich war?
Also es ist natürlich schwierig für uns, weil wir haben natürlich ZeitzeugInnen, das sind aber immer von den 2,2 Millionen keine 0, irgendwas Prozent, die wir da befragen. Aber deshalb, das macht eben dieses Album so spannend. Sonst haben wir Zeitschriften, wir haben Reichstagsreden, wir haben vielleicht auch Postkarten oder Bildbände. Aber niemand kann sagen, haben das die Menschen jetzt irgendwo im Regal stehen gehabt oder diese Reichstagsrede in der Zeitung wirklich gelesen. Hier können wir sagen, also Moment mal, 2,2 Millionen Menschen kaufen das Ding und fangen an zu sammeln. Wir haben auch ungefähr über 20 Exemplare, deshalb kann ich die durch die Republik fahren, weil uns das eben Leute heute immer noch bringen, die das am Dachboden finden. Und da können wir eben sagen, ja, damit hat man sich beschäftigt. Ne? Und wir leben natürlich auch in einer gelenkten Öffentlichkeit, wo das einzige Bild war, das präsentiert wurde.
Warum findest du es wichtig, das so intensiv zu untersuchen? Also was für, ich sag mal, Lessons learned ergeben sich daraus für dich, auch fürs Heute?
Wer von Ihnen hat in den letzten Jahren Debatten über neue Medien und neue Rechte in Europa mitbekommen? Ich vermute mal die meisten, ja, ganz viele Hände gehen hoch. Also genau das diskutieren wir wieder, jetzt kürzlich AfD und TikTok, aber gab es schon viele, viele andere Beispiele, inwiefern eigentlich neue Medien uns schon ein Stück weit auch manipulieren oder manipulativ eingesetzt werden können. Und genau das Gleiche haben wir hier. Also Fotografie ist kein neues Medium, aber Fotografie zu nutzen für auch so eine Art ja, Privatleben, inszeniertes Privatleben eines Politikers zu zeigen, war modern. Radio, Volksempfänger als Stichwort wären ein anderes neues Medium. Und wo wir eben sehen, wie damals das schon sehr gut funktioniert hat, mit alten wie neuen Medien auch ganz gezielt Emotionen in der Bevölkerung zu erzeugen. Und wir daraus eigentlich nichts anderes lernen können als Medienkompetenz für heute.
Also das da war damals eine moderne Home Story.
Das war modern. Also es gab vergleichbare Versuche mal von Politikern, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber Friedrich Ebert in Badehose, ein Foto war noch ein Megaskandal in den 20er Jahren. Und Hitler sozusagen, ansonsten haben sich zum Beispiel Herrscherfamilien, Monarchien, da gab es ein Foto zu Weihnachten der Familie, das war dann privat, also hochgradig gestelltes Foto. Und Hitler suggeriert hier den Schlüssellochblick, also als könnte man ihm in seinen Alltag folgen, er habe ja nichts zu verbergen, er lebt auch ganz bodenständig, wie jeder Mensch im Reich sonst auch. Da sind Fotos drin, da liest er einfach Zeitung. Da fragt man sich, warum zeigt sich Hitler beim Zeitungslesen? Aber es geht eben darum zu zeigen, er ist ein Mensch wie jeder andere. Das war die Story, die verkauft wurde. Und das war durchaus modern, also das findet... Wäre mir kein Politiker in Europa bekannt, der das vorher oder zeitgleich in ähnlicher Weise betrieben hat.
Susi und Derwisch, wenn ihr das so hört, habt ihr auch direkt Assoziationen? Seht ihr auch so Parallelen ins Heute?
Ja, vor allem PolitikerInnen-Accounts auf TikTok sind ja auch dann auf eine Art, ne? Man entscheidet sich irgendwie dafür, welchen Ausschnitt aus seinem Leben, ja auch Privatleben. Wir erinnern uns alle, Markus Söder, Söder isst, wie er gerne seinen Kartoffelsalat isst und wie er seinen Döner gerne isst. Und das alles Dinge, die ich leider weiß, weil er das halt dort postet, ne? Und ich, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber an sich auch eine Art zu entscheiden, wie gebe ich mich. Und er gibt sich da halt sehr, sehr volksnah, indem er erzählt, was er von welchen Fastfood-Ständen gerne isst, auf eine Art.
Also ich habe auch an Söder gedacht, ich dachte auch an Trump. Also heutzutage verlangt man das aber auch von Politikern und Politikern und es ist schwieriger, hier in eine kluge Differenzierung zu gehen. Also deine Frage auch von Lessons Learned, wie man dann heute mit Medien umgeht oder wie man Medienkompetenz fördern kann, damit man nicht denkt, dass jeder Politiker, der jetzt Skiläuferin die Hand gibt, potenziell später mal ein ganz böser Mensch werden kann oder Politiker werden kann. Ich glaube, was auch stattfindet, ist, dass auch am Beispiel Söders oder Trumps oder vieler andere, also diese beiden verbindet in ihrem Auftreten auch meiner Meinung nach das Schräge insgesamt, sodass Menschen, die ein bisschen politikverdrossener geworden sind und alles doof finden, sagen, der unterhält mich zumindest. Und es gibt also auch andere Gefahren, auf die man blicken muss, was vielleicht hier durch so ein Buch nur bedingt so ist, dass es einen Unterhaltungsfaktor hat, sondern ich glaube, da saß man ordentlich am Tisch und hat gesagt, okay, sammelt diese Bilder und tauscht die gerne in der Schule mit den Kameraden aus, aber geht ordentlich damit um. Heute ist das viel wilder und man lacht darüber, man regt sich auf, es findet eine Normalisierung statt, es schleicht sich etwas ein, was wir nicht wahrnehmen. Gleichzeitig gibt es aber einen gewissen Demokratieabbau. Ich sehe da aktuell eine große Gefahr.
Das ist ja auch so ein Stichwort, was, also ich meine, das wisst ihr alle, du weißt das natürlich auch von TikTok, dass diese Medien natürlich auch von Überspitzung leben, von kurzen Videos, die on point sind und die nicht nur differenziert sind. Ich weiß, dass du das anders machst, ne? Aber gerade auch rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien sind natürlich erfolgreich damit auch, weil sie einfach sehr einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen in 20, 30 Sekunden liefern. Und da nehme ich mal an, siehst du wahrscheinlich auch eine Gefahr im Heute, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, das, was die Susi schon beschrieben hat, das erleben wir auf unseren Accounts auch. Da kommen kritische Kommentare und man fängt vielleicht noch an zu diskutieren. Aber gefühlt zählen Fakten auch gar nicht mehr. Ne? Also wir als Ort sind für die Lügenpresse, Siegerjustiz oder was auch immer. Uns geht es dann eigentlich oft eher um die Mitlesenden, gar nicht mehr um die direkte Person. Und das macht es natürlich auch einfach schwierig, weil sozusagen das Faktum oder der bessere Beleg oder der bessere Beweis da einfach auch gar nichts mehr zählt. Und das macht es natürlich dann auch einfacher, mit knackigen Aussagen Leuten zu ködern. Und wir betreiben dann viel Aufwand, diese Aussagen zu widerlegen. Aber das liest dann keiner mehr, weil wir ja Teil eines ominösen Systems sind angeblich.
Wie geht man dann damit um, wenn man das sieht, das bemerkt? Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht oder du auch damit umgehst, ne? Weil du bist da hundertfach wahrscheinlich auch in Kommentaren mit beschäftigt.
Also man geht in den Keller und weint und dann geht man wieder hoch und denkt sich, naja, noch ist nichts verloren. Also ich rette mich immer so ein bisschen, dass, also auch bei Führungen erleben wir das ja durch das Museum, dass da schon auch mal, merkt man, da sind jetzt 2-3 Leute drin, da kommen jetzt ganz üble Sachen. Ne? Also dass man sagt, aber jetzt konzentriere ich mich auf die anderen 17 und bestärke die, damit die sozusagen, wenn es eine Gruppe ist, eine Schule oder was auch immer, dann am nächsten Tag, wenn am Pausenhof nochmal so ein Kommentar kommt oder in der Kantine oder was auch immer es ist, dann sagen, also Moment mal. Ne? Also das heißt, da glaube ich, kann man schon, dürfen wir den Kopf nicht ins Sand stecken.
Aber habt ihr feste Guidelines oder ist das so ein Bauchgefühl, was ihr löscht, blockiert?
Aber wir versuchen immer, feste Guidelines zu entwickeln, aber es ist wie mit Guidelines so ist. Nein, wir löschen schon auch Sachen, die sozusagen grenzwertig sind, also auch im Graubereich, nicht nur im verbotenen Bereich. Aber es ist ja dann gerne so, dass die Debatte dann irgendwann mal um 21, 22 Uhr hochkocht, wenn man irgendwie selber eigentlich gerade vorm Fernseher sitzt und RTL 2 guckt. Und dann ist es halt auch oft so ein Prozess, der einem überschlägt. Ne? Also das ist, und wenn man natürlich Dinge zum Obersalzberg postet, dann bekommt man natürlich manchmal auch Likes, die man eigentlich gar nicht haben will. Das bringt das Thema mit sich. Auch das ist bei uns immer natürlich schwierig. Inwiefern zeigen wir so Bilder? Inwiefern können wir die dann aber dekonstruieren durch lange Texte, die niemand liest? Also das heißt, da ist natürlich ein fortwährender Prozess, dass wir da ständig sozusagen uns also ein bisschen evaluieren.
Dazu passt auch ganz gut eine Frage, die auch hochgewotet wurde. Der Obersalzberg ist ja eine Art Wallfahrtsort, in Anführungsstrichen, für Neonazis. Wie beeinflusst das eure Arbeit?
Ja, also da muss ich sagen, das war schon, also ich bin vor 8 Jahren da, ich komme aus der Gegend, war aber dann lange weg und bin dann dorthin gewechselt. Und wenn man dann an einem Arbeitsort ist, wo die dann vor der Tür vorbeigehen, das ist emotional auch gar nicht so einfach.
Wer ist die?
Also eindeutig rechtsextreme Menschen an Kleidung, Tätowierungen, Verhalten zu erkennen. Es ist am Obersalzberg so, wir befinden uns im Ort des Massentourismuses. Soll gar nicht abschreckend klingen, aber ist einfach so, dass man sagt, ja, quantitativ sind die, die wir sehen, also die wir erkennen können, irgendwie ein niedriger Prozentsatz, wenn überhaupt, also im Promillebereich. Aber damit erstmal umzugehen, dass sozusagen die regelmäßig vor einem stehen, auch einem begegnen, wenn man sich im Gelände bewegt. Das muss man erstmal können. Unsere Arbeit beeinflusst es aber nicht in dem Sinne, dass wir uns an den Promillesatz orientieren, sondern wir orientieren uns an den anderen. Aber klar, man macht sich dann schon Gedanken. Wir haben eine neue Ausstellung gemacht. In der alten stand noch so eine Hitlerbüste, um den Führerkult zu zeigen. War aber natürlich in den Kreisen ein beliebtes Selfie-Motiv. Das wird sowas jetzt nicht mehr zeigen. Also wir zeigen es nicht mehr, die Büste aus anderen Gründen nicht mehr. Aber wenn wir dann so Propagandabilder zeigen, halt die auch bewusst kontextualisieren, die werden zum Beispiel jetzt in dem Fall hinterblendet durch andere Bilder, dass das nie so isoliert zu sehen ist, ohne den Kontext.
Ich habe in einem Artikel irgendwann mal, ich weiß nicht von wann der war, habe ich gelesen, dass ihr auch kistenweise Grablichter einsammelt, die halt Nazis in Erinnerung an Hitler oder whatever dahinstellen, um zu gedenken. Und die sammelt ihr dann ein und casht die raus.
Also kistenweise, es ist eine große Kiste, die ich sozusagen in den letzten Jahren angesammelt habe. Und vielleicht nur kurz zum Hintergrund, die Dokumentation über Salzberg. Unser Museum ist ungefähr 300 Meter von dem Ort entfernt, wo Hitlers Haus stand. Die Ruine wurde gesprengt, da ist jetzt ein Wald, also das ist so eigentlich ein Flecken Erde, der für allerlei Aneignungsprozesse offen ist. Also da kann man mit dem Hund spazieren gehen, aber man kann da auch hingehen und eine Flagge hissen, um ein Foto zu machen. Und was wir dann oft sehen, sind sozusagen die Hinterlassenschaften und ganz spannend, ganz viele dieser Grablichter, ganz viele, also es sind vielleicht so 40 bis 50 Stück im Jahr, vermehrt am 20. April, Hitlers Geburtstag. Und da dachte ich ja auch noch kurz, vielleicht sind es mal Menschen, die da gedenken an die Opfer. Na, ich habe manche gesehen, die niederlegen. Ich habe auch, wir haben ein paar Exemplare, da wurde noch was draufgeschrieben oder ein Hakenkreuz draufgemalt. Also ich würde sagen, das kommt zu 99% aus dem rechtsextremen Spektrum.
Kann ich auch noch eine Frage stellen? Wird das mehr oder weniger in den letzten, was ist deine Beobachtung?
Ja, das ist schwierig. Ich würde sagen, es ist gleichbleibend. Das gab es am Obersalzberg schon immer, auch unmittelbar nach 1945. Und ich kann es nicht ganz quantitativ fassen, weil wir kriegen ja auch immer nur einen Teil. Also manchmal bringen uns das Leute, manchmal finden wir es selber, weil wir im Gelände mit Gruppen unterwegs sind. Aber ich mache jetzt keinen täglichen Kontrollgang und kann deshalb sagen, ja, jetzt an 3 Tagen was gefunden, letztes Jahr waren es noch 2. Aber so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass das Klima so ein bisschen rauer auch wird. Wir merken es auch im Gästebuch an Eintragungen. Wir haben so Mitmachstationen, wo jeder einfach ein Post-it was draufschreiben kann. Da sind wir immer noch wirklich so im ganz wenige Fälle. Es gibt ganz, ganz viele, die tolle Sachen reinschreiben und ganz wenige, die dann mal Sieg Heil oder was weiß ich was reinschreiben. Aber da ist schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir schon habe, es wird sozusagen auf ganz niedrigem Niveau noch mehr.
Ihr macht alle drei auf sehr unterschiedliche Art und Weise Erinnerungsarbeit. Eine Frage aus dem Publikum, deshalb auch an euch alle drei. Werdet ihr für eure Arbeit angefeindet und wie geht ihr damit um?
Vielleicht mal an Derwisch.
Ich werde nicht angefeindet, weil ich Erinnerungsarbeit mache, sondern ich werde oft angefeindet, weil ich Antisemitismus bekämpfe. Manche verstehen nicht, wie es sein kann, dass ich als Muslim das tue. Ich finde es interessant, dass die mich dann als Muslim vor allem identifizieren und sich das nicht vorstellen können, dass auch Muslime sich gegen Antisemitismus engagieren können. Also mit so einem Mindset ist es eigentlich viel erstaunlicher, dass Christen sich gegen Antisemitismus engagieren. Also aus solchen Ecken erfahre ich Hass und auch Ablehnung. Ich habe nach dem 7. Oktober mal in einem Meinungsbeitrag geschrieben, dass man sich vom Hamas-Terror und von der Hamas und vom Extremismus trennen oder distanzieren muss. Auch dafür wurde ich angefeindet, manchmal auch mit irgendwelchen lebensbedrohlichen Phrasen, löschen, ignorieren. Ich war noch nie jetzt im Keller, aber irgendwo dann auch mal mich austauschen mit Freunden. Und dann einfach weitermachen. Also bei der KIGA war das so, nach dem 7. Oktober hat das ein bisschen zugenommen. Und wir haben uns dann überlegt, wie gehen wir damit um. Wir haben unsere Adresse und so aus den Signaturen rausgenommen. Und das Schild auf der Straße, was ins Büro führte, weggenommen. Sodass der dümmste Vollidiot, der einem was Böses tun muss, es nicht super einfach hat und vielleicht schon an diesen kleinen Geschichten. Man kann uns immer noch finden und konnte uns auch da finden, aber daran scheitert. Also da ging es auch darum, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen schützen wollen. Aber wenn wir jetzt Veranstaltungen machen, einen jüdischen Salon zum Beispiel, dann müssen wir jedes Mal auch Sicherheitskonzepte und so mit berücksichtigen und haben manchmal auch Security vor Ort. Also in dieser Form erfahren wir leider auch Hass und Bedrohungen.
In dem Zusammenhang ist noch eine Frage an dich, Matthias, wie die EinwohnerInnen in Berchtesgaden und auch der Umgebung damit umgehen, also mit der Erinnerungsarbeit, auch mit deiner Erinnerungsarbeit, also ob die dich als Nestbeschmutzer ansehen, in Anführungszeichen.
Also glücklicherweise nicht. Ich mag jetzt da die Berchtesgadenerinnen und Berchtesgadener nicht zu sehr loben, aber da hat die Dokumentation über Salzberg, die gibt es jetzt seit 25 Jahren, mittlerweile einen sehr, sehr großen Stellenwert. Funktioniert sehr viel über Tourismus in der Region. Wir haben hohe Besucherzahlen, BesucherInnenzahlen und wir bringen viele TouristInnen und dann hat man auch Anerkennung. Und es war auch toll, als wir vor 1,5 Jahren die neue Ausstellung eröffnet haben, dass man gemerkt hat, dass da unglaublich viele Menschen aus der Region in den ersten Monaten sofort kamen, um sich anzuschauen. Also das macht es eigentlich wirklich toll, motiviert auch, dass man so ein lokales Background hat, auch so zivilgesellschaftlich aktiv ist. Vor 25 Jahren sah es noch anders aus, da war das genauso Nestbeschmutzer, da war ich jetzt noch nicht dabei. Man merkt heute eher noch an so anderen Themen, wenn wir uns oder ich privat dann mich einmal engagiere um eine Straßenumbenennung oder sowas, also eher unpopuläre Themen, Da merkt man natürlich schon noch, dass da jetzt sozusagen der Volkszorn übereinkommt.
Rassenumbenennung, ja, das kontroverses Thema. Mhm. Susi, du hattest es ja schon auch angedeutet, dass du natürlich auch ganz viel auch Hass abbekommst, Anfeindungen und Co. Bist du manchmal an dem Punkt, wo du sagst, boah, ich habe es jetzt 4 Jahre gemacht oder 5, jetzt reicht's auch mal und let it go und ich mache jetzt einfach mal was Entspanntes?
Nee, eigentlich nicht, weil, also es ist eher frustrierend einfach, ne, dass man merkt, es ist immer dieselbe Scheiße und da steht schon 100 Mal der Kommentar drunter, eben macht doch mal was über kommunistische Kriegsverbrechen und dann wird es auch noch ein 101. Mal drunter geschrieben. Ich finde, das ist eher dieses, dass man, also ich bekomme schon auch so, es hilft auf jeden Fall nicht, dass man ein Menschenfreund wird, sag ich mal, ne, also macht einen schon ein bisschen bitter auf jeden Fall, aber ich kann mir jetzt gerade kein Szenario vorstellen, wo ich sage, nee, das reicht jetzt, aber ich muss auch sagen, das ist bei mir echt sehr in diesem digitalen Raum immer bleibt. Es gibt auch da Kommentare, die erstmal scary sind, weil Leute schreiben, fahr mit der Straßenbahn bis zu der Haltestelle, steigt sie immer aus und das ist wirklich meine Haltestelle. Oder Leute schreiben, ich weiß, dass du in der Straße wohnst, was auch sehr nah an meiner Straße ist. Aber im echten Leben war bisher Gott sei Dank nur positive Begegnungen und deswegen gibt mir das Gott sei Dank auch keinen Grund, da jetzt irgendwie ängstlich durch die Welt zu gehen. Ja.
Ich muss mal kurz, weil ich mit dem Account auch schon, auch dem Vorgänger-Account schon lange folge und was man da liest, war schon oft erschütternd, also da großer Respekt, dass du das alles auch einsteckst. Und da war auch so ein bisschen, wie können wir eigentlich helfen? Also man kann dann halt einfach auch mal positive Kommentare liken, selber einen positiven Kommentar schreiben. Man wird nicht auf jeden Stuss immer antworten können, aber da vielleicht auch einfach mal so ein bisschen so als Zivilgesellschaft zumindest Solidarität zu zeigen. Das ist, glaube ich, schon, tut uns zumindest sehr gut, wenn wir dann merken, wir haben so einen kritischen Kommentar, wir antworten drauf und unsere Antwort hat halt dann irgendwie 3-mal so viele Likes wie der kritische Kommentar.
Ja, sehr guter Hinweis. Ja.
Bevor wir gleich zu unserer dritten These kommen, vielleicht noch eine Frage, bevor wir das Kapitel sozusagen beenden. Es gibt eine Frage, müssen wir eigentlich rechte Propaganda auf TikTok archivieren, so wie diese Sammelalbum archiviert wurden? Was denkt ihr?
Ja, natürlich. Also das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, dass man alles und jeden sozusagen, jede Story, jedes Reel und jedes Video archivieren muss. Aber klar, damit werden wir uns zukünftig beschäftigen. Ne? Also das ist genau das, was... und es ist ja auch spannend, also dieses Sammelbilderalbum, das liegt ja seit 1945 überall rum. In den Haushalten, teilweise in den Bibliotheken. Und es hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis sich die Geschichtswissenschaft dem angenommen hat, weil das war eben ewig einfach Kitsch. Na, also das war Kitsch und man hat lieber Reichstagsreden analysiert, Staatsverträge und solche Dinge. Und das werden wir auch, wenn wir sozusagen jetzt in 30 Jahren auf diese Zeit gucken, lernen müssen, dass vielleicht so manche große Ansprache weniger Aufmerksamkeit und Reichweite bekommen hat als irgendein TikTok-Video. Ne? Das ist einfach so.
Bevor wir diesen Abschnitt verlassen, weil mich das nicht loslässt mit, wie Hitler sich dargestellt hat und auch Medien benutzt hat. Also du hast gesagt, in den 20ern, da war er im Auftritt aggressiver, auch in der Gestik, Mimik anders unterwegs und später dann auch das. Ich glaube, ja, und darüber hinaus denke ich nicht nur, dass Hitler und auch die anderen gesagt haben, okay, jetzt stellen wir wieder ganz üble Sachen an, also sollten wir uns mal mit ein paar Hunden und mit Kindern zeigen lassen, um das Ganze zu überdecken. Ich bin mir sicher, dass die sich selber auch so gesehen haben. Also es geht so ein bisschen in Richtung Hannah Arendts, die Banalität des Bösen. Also das hat zeitgleich auch stattgefunden. Also nicht nur, am Anfang war ja so in der Selbstdarstellung und Außendarstellung, sondern das lief sicherlich auch parallel und so findet es auch heute statt. Und zu heute kommt noch hinzu, dass man jetzt im übertragenen Sinne ist, vor allem Medien und Öffentlichkeit nutzt, um auch das eigene Publikum noch einmal abzuholen und zu bestätigen. Also die meisten Politikerinnen und Politiker hat man das Gefühl, selbst im Bundestag sprechen nicht die Abgeordneten im Bundestag nur an, sondern wissen, diese 5 Minuten werden jetzt auch nochmal besonders gut geschnitten von meinen Leuten für mein Publikum. Und dann bekommt man einen Politiker auch gar nicht mehr anders teilweise mit. Ich bekomme das zum Beispiel, habe ich das mitbekommen bei einigen AfD-Politikern, weil ich türkische Wurzeln habe. Manche bekommen vor allem mit, wie dieser Mensch versucht, türkische Communities abzuholen. Und tatsächlich tauchen dann auch seine türkeibezogenen oder türkenbezogenen Beiträge in nur bestimmten Algorithmen auf oder mehr auf in diesen Algorithmen. Anders bekomme ich das mit, wenn Erdogan zu Staatsbesuch zum Beispiel in Deutschland ist. Ich schaue mir hier das ganze Gespräch an und dann sehe ich aber auf Social Media, dass sie nur einen Satz von ihnen rausschneiden und sagen, ja, der Führer, also der Führer der Türkei hat es dem Scholz jetzt aber mal gegeben. Und dann weiß ich aber, das hat er nicht. Also das ist sehr fantasievoll, das jetzt so darzustellen. Aber mit einer ordentlichen Musik und einer Kameraperspektive. Das heißt, das weiß Erdogan auch. Er spricht also nicht nur seine Sätze zu Scholz, sondern er baut auch ein paar Sätze ein, wo er weiß, die Leute werden auch nochmal das anders nochmal im Inland benutzen und so weiter. Also es ist viel komplizierter, hier zu entlarven, dekodieren, Medienkompetenzen zu stärken, zu fördern und hier eine zeitgemäße politische Bildungsarbeit zu machen. Und umso ermutigender ist es für mich, dass ihr da so stark unterwegs seid. Aber perspektivisch denke ich, also ich bin auch auf diesen Gedanken gekommen, aufgrund des Archivierens. Ich dachte mir, wie will man das Ganze archivieren? Das ist ja, also so viel Müll wird produziert. Aber in diesem Kontext müssen wir wirklich nachholen oder noch mehr Power da reingeben, weil das die Lücke zwischen dem, was du zum Beispiel an super Arbeit machst und leistest und dem, was auf der anderen Seite massiv mit professionellster Technik, mit unendlich viel Geld produziert wird, die ist einfach zu groß. Und ich befürchte, die klappt auch noch weiter auseinander.
Aber das bedeutet ja dann für uns auch als Konsumentinnen, Konsumenten, Medienschaffende, Social-Media-NutzerInnen, also ich versuche gerade abzuleiten, was das dann bedeutet, auch im Umgang, wirklich viel mehr noch darauf zu schauen, okay, ist das jetzt gerade nur ein Ausschnitt? Was ist die Geschichte noch dahinter? Sich dann nicht nur 30 Sekunden anzugucken, sondern zu gucken, okay, ganze Rede. Und dann muss man halt mal 10 Minuten gucken oder so, ne? Und einfach Kontext und nicht nur immer diese Verkürzung, da ganz gezielt auch drauf zu gehen und zu schauen, okay, vielleicht stellt es sich ja doch im Ganzen ein bisschen anders dar irgendwie.
Davis, du hast eigentlich die Brücke zu unserem nächsten Abschnitt und deiner These total gut so uns hingeführt, denn jetzt wollen wir uns nochmal in der nächsten halben Stunde dieses Thema Erinnern und Demokratie und wie können wir eigentlich durch Erinnern Demokratie stärken nochmal um eine neue Dimension, sag ich mal, erweitern, nämlich mit dem Blick auf die Migrationsgesellschaft. Und du hast uns die These mitgebracht, damit Erinnerungskultur in einer Migrationsgesellschaft gelingt, müssen migrantische Perspektiven aktiv eingebunden werden. Wo findet das gerade statt? Wo werden migrantische Perspektiven in der heutigen Erinnerungskultur eingebunden?
Wenig, beziehungsweise an manchen Stellen gar nicht und schon gar nicht aktiv. Das Thema wird immer defizitär behandelt und eher als Ausschlusskriterium. Und wenn wir als Ziel haben, wir wollen eine Gesellschaft sein, geprägt durch Gemeinschaft, und wir Begriffe benutzen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn es uns darum geht, dann müssen wir inklusiv denken. Dann müssen wir uns Gedanken machen, wie beziehe ich ein, wie lade ich ein. Und das gelingt nur, wenn ich die Menschen, die im Raum sind, alle so wie sie sind, ernst nehme und ihnen die Möglichkeit gebe, ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven auch mit hineinfließen zu lassen. Also andersrum, jetzt nicht was Erinnerungsarbeit betrifft zum Beispiel, aber darauf kann ich noch genauer eingehen, das Thema Antisemitismus. Wir müssen uns klar werden, ist Antisemitismus unser Problem oder sind es Migranten? Und darum dreht sich das sehr häufig in gesellschaftlichen Debatten. Das wird externalisiert und wird bestimmten Gruppen versucht, in die Schuhe zu stecken. Und wenn wir das so machen, dann könnte man sich vorstellen, wenn die Migranten das Problem sind, dann müssten wir die jetzt loswerden, zugespitzt. Auch nicht möglich. Aber wenn wir sagen, Antisemitismus ist unser Problem und das muss es nämlich sein, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir gemeinsam Antisemitismus bekämpfen, das potenziell von uns allen ausgehen kann und uns auch alle betrifft. Und wir dürfen uns das nicht zu einfach machen, indem wir jedes Mal nur den Antisemitismus der anderen sehen und benennen. Und deshalb müssen wir migrantische Perspektiven berücksichtigen. Also wenn man von mir will, jetzt reduziere ich mich mal prototyphaft nur auf mein türkisch und muslimisch sein. Wenn man von mir will, dass ich auch Teil der deutschen Gesellschaft werde und auch diese Last der deutschen Geschichte mittrage, dann schafft man das wohl eher, wenn man mich fragt und einlädt und mir Möglichkeiten aufzeigt, das zu lernen und das zu können. Wenn man das aber nicht tut und später dann aber sagt, na siehst du, der macht nicht mit, dann ist da eine gewisse Bösartigkeit dahinter und das versuche ich deutlich zu machen und zu entlarven.
Vielleicht kannst du uns das an einem Beispiel nochmal veranschaulichen. Du hast uns nämlich auch ein Beispiel mitgebracht, was man jetzt nicht zeigen kann, aber von dem man erzählen kann tatsächlich.
Ja, also es gibt eine gewisse Chronologie. Meine Eltern kamen in den 60ern und meine Mutter Anfang der 70er als Gastarbeiter hierher. Kinder und die Familien dieser Gastarbeiter, die in den 70ern und 80ern zur Schule gegangen sind, die wurden zum Beispiel von Gedenkstätten, Besuchen und so weiter ausgeschlossen. Und zwar hieß es dann, euch betrifft das nicht. Man hat also einen Blick, das ist unser Problem oder wir haben was Böses getan oder wir müssen jetzt da durch, wie auch immer, ihr jedoch nicht. Und das war eine Form von Ausschluss, man kann das auch Ausgrenzung oder Diskriminierung nennen, aber diese Beteiligungsmöglichkeit fehlte damals. Jetzt denen zu sagen, aber die befassen sich nicht damit, obwohl das quasi Staatspolitik war, ist ja ein Widerspruch. Aber wir können ja nicht den Widerspruch immer nur auf Kosten derer, die auf der schwächeren Seite sind, austragen. Und mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist jetzt ein großer Schritt in die Gegenwart. Als 2015 vor allem Menschen, insbesondere aus Syrien, hierher kamen, gab es Debatten, sie müssen Gedenkstätten besuchen. Eigentlich müssen wir sie auch an den Grenzen stoppen und fragen, wie sie zum Thema Antisemitismus, zu Juden, zu Israel stehen und so weiter und so fort. Keiner hat sich da die Frage gestellt, okay, wenn wir nicht alle gleich behandeln, obwohl wir doch eigentlich von uns ausgehen, wir behandeln immer alle gleich, was machen wir mit den Menschen, die hier leben, die auch ein Problem mit ein Antisemitismusproblem haben oder ein Problem mit Juden haben oder mit Israel. Da schaffen wir es ja nicht mehr, dieser Gleichbehandlung gerecht zu werden. Wie auch immer, ich fasse es kurz. Wir dachten uns, wir zeigen nicht mit dem Finger auf Flüchtlinge, sondern machen politische Bildung mit Geflüchteten. Und in diesem Kontext sind wir mit einer Gruppe Geflüchteter, hauptsächlich aus Syrien, aber auch aus dem Irak und aus anderen Ländern, haben wir eine Gedenkstätte besucht. Und als sie, also nicht als erstes,
als Integrationstest.
Also um Gottes Willen nicht als Integrationstest und auch nicht als erste Maßnahme. Aber in diesem mehrjährigen Programm war auch ein Gedenkstättenbesuch da. Und als wir da waren, haben dann irgendwann die Teilnehmenden gesagt, das erinnert uns an Assads Gefängnisse. Die Referentin hat dann darauf reagiert und hat gesagt, ja, das kann man so nicht vergleichen. Ich habe viele Jahre im Jüdischen Museum gearbeitet und habe angedeutet, dass ich auch schon mal Lehrer war. Damit will ich sagen, ich bin eigentlich ein sehr pädagogischer Mensch. Es ist eher nicht ratsam, wenn jemand irgendwelche Assoziationen hat, erst recht nicht, wenn er Erfahrung mit Assads Gefängnissen hatte, einen ganz schweren Weg aus Syrien nach Deutschland hatte, Leid zu beklagen hat, weil Familie teilweise verloren, also ermordet wurde und verloren gegangen ist, dass man diese Assoziation unterbricht und sagt, kann man so nicht mit Assads Gefängnissen vergleichen, denn das war schon was anderes, die Singularität des Holocaust. Wenn mein Ziel es ist, die Singularität des Holocaust zu vermitteln, dann muss ich diesen pädagogischen Prozess erstmal erlauben. Aha, wie waren oder wie sind Assad-Gefängnisse? Was findet da statt? Was ist ein totalitäres Regime? Was ist Gewalt? Was ist Folter? Und was hat dann hier stattgefunden? Und wenn man sich diese Mühen macht, kommen die Menschen am Ende auch auf die Unterschiede und auf Singularitäten. Wir sind aber hier manchmal schon zu schnell und zu forsch und sagen, stopp, das darf man nicht. Und dann fühlen sich Menschen auf den Kopf gestoßen und können sich nicht aktiv in diesen Prozess begeben, wo eigentlich im Ergebnis genau das ist, was wir wollen. Dass sie erkennen, dass hier etwas stattgefunden hat, was einzigartig war, präzedenzlos war, ein Zivilisationsbruch war und dass wir aus dieser Geschichte lernen müssen und zu diesem Lernen auch Erinnern und Gedenken gehört. Aber auch gehört, dass man Demokratie, rechtsstaatliche Prinzipien, Menschenrechte etc. Lernt und so Teil wird. Also wir sind bei den anderen immer zu streng und schießen somit übers Ziel hinaus. Und noch ein anderes kurzes Beispiel. Ja. Ihr bekommt das nicht mit, aber hier tickt eine Uhr vor uns und ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Wir wollen, dass Menschen erinnern, gedenken, teilhaben, mitmachen. Also die es wollen. Ich weiß gar nicht, ob wir das so sehr wollen. Ja? Ich hoffe, ihr hört meine Kritik raus. In Bielefeld hat sich eine muslimisch-migrantische Frauengruppe wirklich aus dem Nichts, weil eine Frau das Thema für sich entdeckt hat und tatsächlich auch geschafft hat, ich glaube, über 20 andere Frauen zu überzeugen, sich mit deutscher Geschichte zu befassen, geschafft, dass diese Frauen sich regelmäßig in der Moschee getroffen haben und sich mit deutscher Geschichte befasst haben. Sie haben Museen besucht, Gedenkstätten, sie haben in Berlin angerufen und uns gefunden, haben uns besucht. Viele, viele Dinge. Und als sie dann gesagt haben, okay, vielleicht würde es Sinn machen, dass wir in Bielefeld beim Gedenktag auch die Namen der Ermordeten oder von aus Bielefeld Deportierten lesen, hieß es, also das passt nicht ins Bild. Das irritiert die Leute, das wollen wir nicht. Wir wollen niemanden provozieren oder vor den Kopf stoßen. Also wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und deshalb meine Eingangsfrage. Wollen wir Erinnerungsarbeit? Ich bin eher auch für diesen Begriff. Wollen wir Antisemitismus bekämpfen? Dann bitte zulassen, einbeziehen, auf Augenhöhe begegnen und mit Respekt, und weil ich weiß, dass die letzte Folge Liebe hieß, auch mit Liebe begegnen.
Sehr gut aufgepasst, kann man auch noch mal nachhören im Hörsaal-Feed, unsere letzte Wissen unplugged Liebesfolge. Da haben wir Liebesmythen auseinandergenommen. Aber noch mal einmal kurz die Rückfrage: Deutschland ist ein Einwanderungsland, ist eine auch Migrationsgesellschaft, auch wenn es Kräfte gibt, die das verändern wollen oder nicht anerkennen. Also wir wissen alle, was gemeint ist. Wie müsste sich Erinnerungsarbeit auch vielleicht von institutioneller Seite verändern oder auch im schulischen Bereich oder ich weiß es nicht, ne? Also im Großen, damit das genau dem Rechnung trägt. Weil es ist ja cool, dass du so eine Initiative startest oder dich dafür einsetzt, so. Aber ich frage mich halt, das ist ja ein Riesenproblem oder eine Riesenherausforderung, sage ich es mal so. Also was müsste sich da im Großen ändern, damit das wirklich dem Rechnung trägt?
Gute Frage, weil es jetzt Gelegenheit gibt, die Sachen in richtige Verhältnisse zu rücken. Was wir hier tun, ich möchte es nicht kleinreden, weil wir großartige Sachen tun. Aber die Stellschrauben sind an anderen Stellen, die großen Stellschrauben. Bildungssystem. Wie sind Gedenkstätten aufgestellt? Also jetzt auf dieses Thema bezogen. Man kann es auch auf im Bereich der Digitalisierung und so weiter auch noch berücksichtigen und Nachhaltigkeit und alle anderen Sachen. Aber das Bildungssystem muss eigentlich in dieser Form reformiert werden, sodass auch angehende Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich mit neuen Ansätzen und Methoden, aber vor allem auch mit einer pädagogischen Überzeugung ihre Klassen wahrnehmen. Also wenn meine Kollegin im Lehrerzimmer von uns Kollegen Verständnis dafür haben will, dass die Tochter, die eigene Tochter zu Hause gerade voll am Pubertieren ist und es gerade zu Hause super schwierig ist, aber kein Gefühl hat, dass die 28 Kinder in ihrer Klasse auch im Alter der Tochter sind und auch pubertieren, sondern sagt, ja, es ist schrecklich und was die da jetzt wieder machen. Und der Ali, und wenn ich schon an den Vater denke, wenn ich ihn jetzt rufe zu einem Elterngespräch, die sind ja so. Also so wird das nicht aufgehen. Und wenn wir von Migrationsgesellschaft sprechen, dann meine ich auch diesen Raum. Also ich meine jetzt nicht die zwei Schwarzköpfe, wie man das sehr oft versucht zu reduzieren. Also das Bildungssystem muss sich an dieser Stelle reformieren. Das wird aber perspektivisch schwieriger werden, weil wir insgesamt konservativer werden und schon dort, wo wir können, das Gendern wieder verbieten oder andere Errungenschaften oder mühsam erkämpfte, erarbeitete Schritte wieder abbauen. Deshalb bin ich da ein bisschen im Moment nicht so der Optimist und habe da selber auch als Schüler, als Lehrer, als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind aber auch gleichzeitig ein Indikator für den Stand, den Gesundheitsstand einer Demokratie. Und wenn wie jetzt aktuell Zivilgesellschaft angegriffen wird, abgebaut wird und wenn es sogar Anfragen im Bundestag gibt, wo man versucht, irgendwie Omas gegen rechts doof dastehen zu lassen, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Und eigentlich ist es an der Zeit, dass wir alle noch aktiver werden, noch mehr poltern, noch weniger akzeptieren und hinnehmen und auch solidarischer sind mit denen, die noch stärker betroffen sind von Diskriminierung und Ausgrenzung und Hass.
Dazu passt, finde ich, sehr gut eine Frage, die schon länger hier ganz oben bei mir auch ist. Ich habe den richtigen Moment abgewartet. Hier ist er. Was kann ich selbst im Alltag machen, um in Klammern vielleicht auch Mikro-Gedenkarbeit zu leisten? Matthias.
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Aber in dem Moment, wo Sie die Frage stellen, haben Sie schon den ersten Schritt gemacht. Dass man einfach mal so ein bisschen überlegt, was war zum Beispiel in meinem Viertel, in meiner Straße, vielleicht sogar in dem Wohnhaus, in dem ich bin. Es gibt die Stolpersteine, es gibt auch Arolsen Archives, möchte ich mal erwähnen, da arbeitet Susi auch eng mit zusammen oder hat da sehr viele Quellen gefunden, wo man einfach auch mal Opfernamen sehr, sehr schnell finden kann. Und das kann natürlich einfach auch mal ein Anstoß zu sein, zu sagen, hey, in meiner Straße fehlt zum Beispiel ein Stolperstein oder ich starte vielleicht mit ein paar Freunden irgendwie eine kleine Initiative, dass wir da mal was draus machen. Kann nur ein Tag sein, irgendeine Performance oder sowas, um an Geschichte im eigenen Kontext, muss nicht immer das Viertel sein, kann auch der Beruf sein, den man hat oder der Betrieb, in dem man beschäftigt ist, die Zeitung, für die man arbeitet oder andere Dinge, um einfach da mal so ein bisschen auch Dinge wieder, die längst vergessen sind oder schon immer vergessen waren, auch wieder ans Licht zu befördern und für viele Menschen dann zugänglich machen. Denn genau sowas kann natürlich dann auch für diese Vielschichtigkeit, das haben wir ja nicht nur mit Menschen mit Migrationshintergrund, sondern das haben wir auch einfach Ost-West, was weiß ich, Menschen, die eher bildungsferne Schichten sind und. Aber wenn man irgendwie dann merkt oder sichtbar macht durch so eine Dings, hey, in dem Haus, in dem ja auch die anderen wohnen, da gab es mal das und das, dann finden das vielleicht ganz viele gerade ganz spannend und dann hat man einen Riesenschritt getan.
Ich habe da, was man in Kommentaren immer wieder liest, auch unter deinem, als du selber recherchiert hast zu deiner Familiengeschichte, dass immer wieder in Kommentaren kommt, warum soll ich, was bringt mir das, wenn ich weiß, mein Urgroßvater, mein Großvater war ein Nazi. Der ist tot, ich habe damit nichts zu tun, ich kann da nichts für. Was bringt mir das für eine Gedenkarbeit, das zu wissen, da Energie reinzustecken?
Also ich glaube, man muss checken, dass man einfach selber ein Korrektiv ist dafür, wie seit Jahrzehnten Geschichte erzählt wurde. Und die Geschichte wurde so erzählt, dass die Nazis drei Männer sind. Das ist Hitler, Himmler und Heydrich. Und dann haben wir noch Ilse Koch, wenn man über eine Frau sprechen möchte, die Hexe von Buchenwald und ganz viele andere Männer, die auch solche Spitznamen haben, wie der Todesengel und der Schlechter von Plaschow. Also alle, das ist das ultimativ Böse. Aber ich finde, mit so einer Recherche kann man anfangen, korrektiv zu werden und erzählen, guck mal, mein Uropa, ich habe ihn jetzt nicht kennengelernt, der ist im Krieg gefallen, War aber bestimmt auch irgendwie liebender Vater und ein lieber Ehemann und hatte seine Friends und Nachbarn und die ihn alle mochten und so. Aber auch er war ein Täter, so, ne? Und er war Teil von einer Täterorganisation. Ob er jetzt individuell, wie er sich gefühlt hat, während er Menschen erschossen hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man mal so ein bisschen diesen Täterbegriff ein bisschen lieber verwendet, weil wir schaffen es ja auch, also zumindest kollektiv, über so Opfer zu trauern und sagen so, das sind so die passiven, leidenden Opfer. Da schafft man es nämlich zum Beispiel nicht, auch zu erwähnen, dass auch Opfer Widerstand geleistet haben, Opfer sich gewehrt haben gegen ihre Vernichtung. Aber dieses Kollektive, das können wir auf die Opfer so anwenden, aber auf Täter und Täterinnen, dass man sagt, es war halt nun mal einfach eine Tätergesellschaft, da schafft man es irgendwie nicht, dass man so ein bisschen, ne, größer denkt. Und da sind es wirklich immer so diese Ausnahmen, diese Einzelpersonen, und die sind dann ja auch so eine Art, ja, machen einen so frei von Schuld, weil wenn mein Uropa nicht mindestens auch KZ-Häftlingen irgendwie tätowierte Haut abgerissen hat und die zu Lampenschirmen verarbeitet hat, dann ist er kein Täter, dann ist er unschuldig. Und das, glaube ich, ne, ist so die Funktion darüber, dass wir immer über diese wenigen Biografien sprechen. Und das kann so eine Biografie, so eine Recherche anstoßen, dass man anfängt, auch mal, bei mir war es zum Beispiel so, in der Gefechtsliste von einem Uropa zu entdecken, dass da auch ein Pogrom einfach aufgelistet war. Also ein Pogrom gegen Juden und Jüdinnen von Lemberg, wo 4000 Menschen ermordet wurden. Angeblich hatte Wehrmacht da nicht mitgeholfen. Es waren ukrainische Zivilistinnen. Aber trotzdem hat er zugeschaut, ne? Oder war dabei, war Zeuge. Und ich finde, das schafft es dann irgendwie, dass man irgendwie so Bezüge herstellt, ne? Und dass eben nicht mehr die Nazis nur diese drei ultimativ bösen Männer waren.
Darf ich an dich noch eine Frage aus dem Publikum, an dich als Pädagoge. Wie können Lehrkräfte auf einfache Art Medienkompetenz vermitteln, wenn es in den Rahmenlehrplänen der Schulen gar nicht so viel Raum dafür gibt?
Ganz schwierig. Also individuell muss man proaktiv werden. Und also Stand jetzt, ne, weil es strukturell dafür noch keine Angebote und keinen Rahmen tatsächlich gibt. Was Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte nicht tun sollten, ist, da gibt's ja nichts und ist ja alles so schwer und groß, und resignieren und aufgeben. Also dann lieber wirklich den Job wechseln. Man hat nämlich da Verantwortung. Das ist eine wichtige Sache. Diese Kinder, diese Jugendlichen wollen Aufmerksamkeit. Sie können lernen, sie sind formbar, brauchen Zuneigung, Zugewandtheit, sind offen auch für Wissen und sind auch bereit, mit dem aus der Schule Erlernten draußen Dinge auf den Kopf zu stellen, zu Hause, auf der Straße. Und das muss man nutzen. Diese Verantwortung müssen Lehrerinnen und Lehrer immer verinnerlicht und vergegenwärtigt mit sich tragen. Im Moment wäre mein kurzer Tipp, proaktiv auf Eigenrecherche schauen, was gibt es bei den Landeszentralen für politische Bildung oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Zivilgesellschaft? Was bietet die KIGA an? Was für Tipps hat Susi? Und also im Moment ist das leider eher auf dieser Ebene zu bewältigen. Und da gibt es gute Angebote. Und man muss nach einem 10-Sekunden-Text vor allem kritisch sein. Und man muss grundsätzlich kritisch sein und nachfragen. Und wenn das, was dahinter steht, gut ist, dann bekommt man das Gute mit. Und wenn das, was dahinter steht, schlecht und böse ist, dann bekommt man das Schlechte mit. Wir müssen aus so einer Fastfood-Mentalität im Bereich Demokratie und politischer Bildung rauskommen und müssen uns mehr damit auseinandersetzen. Aber es ist eine herausfordernde Geschichte, und man muss sich Freiräume vor allem schaffen im Kontext Schule. Also mit einer Doppelstunde ist das nicht getan, sondern am besten über Projektarbeit, ob man es in einer Woche macht oder auf das Jahr verteilt mit einem externen Partner. Und wir sind in Deutschland gut aufgestellt, insbesondere, weil hier viele aus Berlin sind wahrscheinlich. In Berlin sind wir da gut aufgestellt. Da gibt es sehr viele Organisationen, die da auch einem zur Seite stehen können. Also wir haben absolut keinen Luxus und auch keine Argumente, den Kopf in den Sand zu stecken.
Da noch eine Nachfrage, ne? Wenn du sagst, das eine ist strukturell, das andere ist natürlich dann auch in Lehrplänen. Da haben Lehrer, Lehrerinnen zumindest auf Eigeninitiative, können sich dann vielleicht selber Spielräume schaffen. Aber mit Blick auf wirklich dieses Thema migrantische Perspektiven auch in der Gedenkarbeit, Erinnerungsarbeit mit einfließen lassen. Gibt's da was, was Menschen wie ich, wir alle, jeder hier selber auch beitragen können, um da ein bisschen zu supporten?
Auf jeden Fall. Also einfach mit den Menschen, denen ihr begegnet, in Austausch gehen und mal fragen, nicht unbedingt, woher kommst du, sondern wie geht's dir? Und also wir haben in diesem Jahr 80 Jahre Befreiung von Auschwitz, aber wir haben auch 30 Jahre Srebrenica. Und ich habe das Spiel vorhin erwähnt, Rätselräume. In diesem Spiel ist auch eine Familie, die aus dem Krieg, aus dem Balkan geflohen sind. Und als wir dieses Spiel getestet haben, das erzähle ich immer sehr gerne, weil es halt rührend ist, waren, ich glaube, es war eine 9. Klasse, da waren auch zwei Schülerinnen mit bosnischen Wurzeln. Und die eine hat wirklich mit Tränen in den Augen gesagt, das ist das erste Mal, dass eine bosnische Geschichte in der Schule vorkommt. Also sie ist hier geboren und aufgewachsen. 9 Jahre Schulpflicht. Ist es niemandem eingefallen, mal zu fragen, woher kommst du? Also was ist deine Geschichte? Ich interessiere mich dafür. Also ich glaube, das bedeutet sehr viel, wenn man auf Menschen zugeht und fragt, was heißt köstlich oder lecker auf Bosnisch oder Türkisch oder hallo. Also dass man so ins Gespräch kommt und dann, denn Migranten erleben das auch sehr oft defizitär. Also ich habe ja bekanntlicherweise inzwischen türkische Wurzeln. Wenn ich auf die Türkei zu sprechen komme oder andere, bekomme ich nur mit, wie schrecklich das ist. Wie schrecklich Erdogan ist und wie schrecklich der Umgang mit den Kurden ist, wie schrecklich es ist. Also das ist auch alles schrecklich. Darüber bin ich auch gern bereit zu reden. Aber stellt euch mal vor, man würde, jetzt würdet ihr sagen, ja doch, mit den Deutschen war es auch nicht so anders. Na dann versteht ihr das ja. Also es geht wirklich auf das Menschliche und wir müssen im Kleinen uns bewegen. Wir wissen durch Studien, Menschen, die alle haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Aber es gibt Studien, dass es Segregation auf dem Wohnungsmarkt gibt. Und diese Studien gab es schon in den 90er, also wahrscheinlich auch schon früher, aber ich weiß das von die Hartmut-Häusermann-Studien schon in den 90ern, 2000er Jahren. Wenn wir wissen, dass arabische, kurdische, türkische, was auch immer Familien, Schwarze, schwieriger haben, Wohnung zu finden, dann könnt ihr mal fragen, so, da ist schon das zweite Kind, diese Einzimmerwohnung ist ein bisschen klein wahrscheinlich, wenn ich helfen kann, dann lass mich das wissen, bietet das an. Ich kenne einen türkischen Bundestagsabgeordneten, Ex-Bundestagsabgeordneten, der hat seine persönliche Referentin, die herkunftsdeutsch war, für ihn eine Wohnung suchen lassen. Er ist Bundestagsabgeordneter und lässt sie anrufen. Und genauso wie bei der Jobsuche oder in der Schule einfach mal, also wer Gutes tun will, soll seine Nachbarn fragen, ob sie Hilfe brauchen, statt am 9. November nur irgendwie staatstragend mal irgendwo in eine Kerze hinzupacken. Das auch, das unbedingt auch. Aber Erinnerung bedeutet nicht nur an zwei Jahrestagen im Jahr irgendwie sich selbst gut fühlen, sondern erinnern bedeutet heute den Wert von Demokratie wissen, wissen, was nach 45 passiert ist, warum es das Grundgesetz gibt und dass es darum geht, die Menschenrechte hochzuhalten und auch den Schwächsten zur Seite zu stehen.
Ich glaube, wir können mit Blick auf die Uhr vielleicht mit einer Frage aus dem Publikum an euch drei schließen. Und zwar, die Parallelen zu Geschehnissen heute sind erschreckend. Also wir haben über verschiedene Sachen ja gesprochen. Wie können wir verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt? Susi.
Ah, easy.
In 20 Sekunden bitte. Nein, Spaß.
Ja, also ich bin immer nicht so großer Fan von diesen, also auch AfD-Wellen zu 1933 und diese vielen Parallelen zu benennen, die es auf jeden Fall gibt. Aber ich habe das Gefühl, es wird ganz viel von Menschen gemacht, die weder 1933 noch die AfD richtig kennen. Und ich will damit nicht sagen, dass ich das tue, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass es weiterhin wichtig ist, dass man beide Themen irgendwie auch für sich als wichtig und relevant erforscht und über die auch so spricht. Aber vor allem, dass man irgendwie nicht eben aus diesen Gedenktagen so krass viel Sinn rausquetschen möchte, weil die sind einfach da, um zu gedenken, auch viel den Opfern erstmal zu gedenken. Aber dass man über diese Zeit davor halt spricht, ne? Also es hat ja auch nicht 1933 begonnen und ist vom Himmel gefallen, sondern es hat irgendwie angefangen mit Ausgrenzungsdiskursen, dass man Menschen kriminalisiert hat, Menschengruppen mit Propaganda. Ne? Und ich finde schon, dass man auch sagen kann, dass was Friedrich Merz als irgendwie die jungen Paschas und so bezeichnet, das auch eine Vorstufe ist von Kriminalisierungsdiskursen, die es einfach gibt. Und dass man da einfach zumindest dann, wenn diese Zeit irgendwas Lehrreiches haben soll, dass man dann zumindest das eher nimmt, dieses Wie kam es dazu? Das ist nicht vom Himmel gefallen, das waren nicht drei Leute, sondern das waren eben ganz, ganz viele, es war eine gesellschaftliche Sache. Und dass man da jetzt genauso als Gesellschaft auch anfängt, das ernst zu nehmen und dann dagegen einzutreten.
Matthias?
Was soll man da noch anfügen? Nein, also die Parallelen, mir geht's ähnlich. Also das ist halt immer Graustufen. Manche Parallelen sind erschreckend. Manche, sagt man, da sind große Unterschiede. Und es gibt sogar noch für mich eigentlich noch eine viel erschreckendere Variante. Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo man zwar viel von Krisen redet, die aber eigentlich überhaupt nicht vergleichbar sind mit 1929, 30, 31. Also wo Menschen frustriert sind vom demokratischen System nur wegen dem Benzinpreis an der Zapfsäule oder weil sie jetzt ein anderes Auto fahren sollen. Und das schon ausreicht, um demokratiefeindliche Gruppierungen zu unterstützen. Und das macht mich eigentlich fast noch mehr ängstlicher. Auf der anderen Seite, glaube ich, der größte Fehler wäre, in Lethargie zu verfallen und zu sagen, ja, jetzt geht eh alles vor die Hunde, sondern ich meine, Sie heute sind alle schon gekommen, kriegen schon das erste Lob und haben sich das jetzt hier mal auch angehört und dass man einfach sagt, ja, wir müssen einfach wieder lernen, um unsere Demokratie, auch um unsere Erinnerungskultur zu kämpfen. Vielleicht war es da einfach in den letzten 20, 30 Jahren einfach auch sehr gemütlich. Und jetzt steht das Ganze wieder so ein bisschen an der Kippe. Jetzt muss man halt wieder merken, ja, Demokratie und Erinnerungskultur, die wir uns auch erkämpft haben in dieser Zeit, steht schon wieder so ein bisschen auf dem Prüfstand.
Derwisch, hast du noch einen Gedanken zum Abschluss?
Ich fand die beiden Gedanken wirklich sehr gut. Nein.
Danke an euch dreien. Vielen, vielen Dank.
Das war Wissen Unplugged zum Thema Erinnerungskultur. Die gewohnten Hörsäle kommen hier wieder am Donnerstag und Freitag und auch da geht's anlässlich des 1. Mai darum, wie sich das Erinnern an das Kriegsende im Laufe der Zeit verändert hat und was das für uns heute bedeutet. Ich bin Nina Bust-Bartels, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.